온다.
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 스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Also, herzlich willkommen zum 239. Onda-Info. Die ganz große Hitze scheint erstmal vorbei. Schal und Mütze brauchen wir im Studio, aber bestimmt noch nicht.
Das gefühlte Sommerloch stopfen wir mit einem frischen Beitrag aus unserer diesjährigen Serie zu Menschenrechten. Darin geht's mal wieder um Mexiko. Christine Gebhardt und Wolf-Dieter Vogel berichten über die Situation von Pressearbeiterinnen, die in Mexiko sehr gefährlich leben. Allein in den letzten 4 Wochen starben 3 Journalisten und Journalistinnen. Einer von ihnen hatte zuvor über ein Massaker an Bauern im Bundesstaat Guerrero berichtet. Mexiko zählt inzwischen zu den gefährlichsten Ländern für Medienleute. Wer aber steckt hinter diesen Angriffen?
Im zweiten Beitrag geht's um kolumbianischen Hip-Hop. Wir wiederholen einen gelungenen Beitrag über den Dokumentarfilm Frecuencia Colombiana.
Der Film Birdwatchers machte ziemlich Furore. Jetzt gibt es ihn auf DVD. Außerdem finden wir ihn gut. Anlass genug, euch noch einmal mit einem Beitrag zu diesem Film zu beglücken. Wir haben mit dem Regisseur Marco Beckes gesprochen und in den Film reingeschaut.
Viel Spaß!
Sie bedrohten mich mit einer Waffe, zwangen mich, aus dem Wagen zu steigen und mich auszuziehen. Dann warfen sie mich in den Kofferraum. Wir fuhren kreuz und quer durch die Gegend. Immer wieder drohten sie, mich zu vergewaltigen und zu töten. Sie schossen in die Luft und drückten mir Flaschen ins Gesicht, damit ich ruhig bleibe. Ich dachte, sie bringen mich um.
Es war wie ein Albtraum, der die ganze Nacht andauerte. 10 Stunden hatten die Entführer den mexikanischen Journalisten Pedro Matias in ihre Gewalt. Erst am nächsten Morgen ließen sie ihn wieder frei. Bis heute weiß der 45-Jährige nicht, wer ihn an jenem 25. Oktober 2008 entführte und was die Täter von ihm wollten. Sie seien von den Zetas, einer Killertruppe der Drogenmafia, hatten sie ihm erklärt. Das aber will der Journalist nicht glauben. Noch nie hat er über die kriminellen Geschäfte der Capos berichtet. Pedro Matias hat einen anderen Verdacht. Schließlich schreibt er in regierungskritischen Zeitungen über brutale Polizisten, korrupte Richter und einflussreiche Großgrundbesitzer. In seiner Heimat Oaxaca erlebte er, wie im Jahr 2006 Lehrer, Indigene und Studenten auf die Barrikaden gingen und wie sie von paramilitärischen Gruppen verfolgt wurden, die dem umstrittenen Gouverneur Ulises Ruiz nahestanden.
Wenn es deine Arbeit ist, die Regierung zu kritisieren, die Menschenrechte einzuklagen oder darauf hinzuweisen, dass noch immer 7 Menschen verschwunden sind, dann wird man zum Hindernis. Deshalb nehme ich an, dass die Verantwortlichen in der Regierung sitzen, aber ich habe keine Beweise.
Matthias hat die Entführung zwar bei der Polizei gemeldet, große Hoffnungen auf Aufklärung macht er sich aber nicht.
Die Behörden sind so verflochten mit der organisierten Kriminalität, dass es sehr gefährlich ist, ein Delikt anzuzeigen.
Die Chancen sind gering, dass die Strafverfolger die Entführer von Matthias dingfest machen. Praktisch kein Angriff auf Medienschaffende wird aufgeklärt. Mexiko ist für Journalisten zu einem der gefährlichsten Länder geworden. Im letzten Jahr zählte die Nichtregierungsorganisation Cencos 244 Angriffe auf Medienschaffende. Über 55 Journalisten wurden seit dem Jahr 2000 ermordet. Allein im vergangenen Jahr waren es 10. Betroffen sind Pressemitarbeiter in vielen Regionen des Landes, erklärt Luis Hernández von der mexikanischen Tageszeitung La Jornada.
Regiones marcadas por el caciquismo político.
Gefährlich sind Gegenden, die von autoritären lokalen Mächten regiert werden, zum Beispiel die Bundesstaaten Chiapas und Oaxaca. Risikoreich sind aber auch Regionen, die vom sogenannten Krieg gegen die Drogenmafia gezeichnet sind. Dort müssen Journalisten sehr vorsichtig sein, wenn sie über die Kartelle oder die Verbrechen der Armee und der Polizei an der Zivilbevölkerung berichten.
Viele Opfer gehen auf das Konto krimineller Banden. Regelmäßig werden Reporter regionaler Zeitungen ermordet, die über das Treiben der Drogenbarone berichten. Seit Mexikos Präsident Felipe Calderón 2006 der Mafia den Krieg erklärte und damit eine Welle der Gewalt ausgelöst hat, haben auch die Angriffe auf Journalisten zugenommen. Auf die tägliche Arbeit hat das Konsequenzen.
Unsere redaktionelle Linie in dieser Frage ist sehr klar. Erstens, wir bemühen uns, unsere Korrespondenten nicht zu exponieren. Wenn wir Informationen verbreiten, die für Journalisten gefährlich werden können, unterzeichnen wir die Artikel nicht mit Namen. Ich spreche explizit von Beiträgen, die direkt mit der Drogenmafia zu tun haben, nicht von denen, die sich mit Menschenrechtsverletzungen des Militärs gegenüber der Zivilbevölkerung beschäftigen. Zweitens, wir vermeiden es, Fotos zum Beispiel von Leichen zu benutzen, die von der Mafia zu Propagandazwecken benutzt werden können. Und drittens, in einigen Städten sind große Transparente aufgetaucht, in denen ohne Unterschrift bestimmte Politiker oder Militärs als Mitglieder der Mafia bezeichnet werden. Auch hinter diesen Transparenten stecken die Kartelle. Wenn wir die Quelle der Aussagen nicht bestätigen können, verbreiten wir auch nicht die Information.
Nosotros, salvo que podamos comprobar la fuente de emisión de ese mensaje, pues no difundimos ese tipo de contenido informativo.
Viele Medien berichten aus Angst vor Angriffen erst gar nicht über das Thema. Dabei bestimmt der sogenannte Drogenkrieg das Leben im Land. Auf den Straßen tobt ein blutiger Kampf. Jeden Tag sterben durchschnittlich 20 Menschen. Insgesamt sind seit Calderons Amtsantritt etwa 23.000 Menschen ums Leben gekommen. Hinter den vielen Morden verschwindet der einzelne Fall. Edgar Cortés vom Menschenrechtsnetzwerk Todos los Derechos para Todas y Todos.
Über all diese Toten sagt man, dass sie in Auseinandersetzungen gestorben seien. Aber es wird nicht ermittelt. Wir wissen in keinem Fall, was passiert ist und wer die Täter sind.
Übergriffe von Soldaten blieben also ebenso ungesühnt wie Angriffe auf Journalisten, erklärt Cortés. Es werde nie geklärt, ob Pressearbeiter von der Mafia ermordet oder etwa Opfer eines politisch motivierten Angriffs wurden.
Obwohl es seit 2 Jahren eine Sonderstaatsanwaltschaft für Verbrechen an Medienschaffenden gibt, haben wir kein einziges konkretes Ergebnis. In der Konsequenz heißt das, Journalisten leben immer gefährlicher.
Auch Pedro Matthias weiß, dass die Straflosigkeit sein Berufsrisiko erhöht. Ein Jahr lang lebte er als Stipendiat der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte in Deutschland. Im Juni kehrte er nun nach Mexiko zurück. Während der Zeit außerhalb des Landes konnte er durchatmen. Und er nutzte sie, um auf die verheerenden Zustände in seiner Heimat aufmerksam zu machen.
Tan fácil y sencillo como usar y tirar a la basura. En una frase me lo suda. No podrá jamás conmigo la censura. Siempre hablaré lo que me da la gana. Oye, ricura. Sométeme a cualquier tipo de aventura. Sabes que soy la más chula, la que te la pone dura. Con sabrosura hago que suba la temperatura. A mí no me vale tanta democracia basura. No se dan cuenta que mi rap es escultura. Quiero la verdad bien clara como el agua pura. Jamás oscura, que ya pasó la dictadura. Estamos en el siglo XXI y a esta altura nadie, absolutamente nadie me pone en cintura. Yo tengo la altura, la cordura, la locura, la cara dura para llevarte hasta la amargura. Así pura. Huye como emigrantes en Fuerteventura. Sí, antes de que se me infle como la levadura. Antes de que puedas catar mi mordedura. Antes de sufrir una fisura o rotura. Te pincharé como chinos haciendo acupuntura. Practicaré el kung fu contigo estilo apura. Nadie me llevará hasta la censura. Antes muda, antes me rompa la dentadura. Es la cultura de la calle en vivo, nunca en pintura. No hay orden, no existen leyes, no hay estructuras. Sus amenazas para mí tan solo son magulladuras. Si estoy en mi terreno yo me muevo con soltura. Así que yo gano y ella pierde, la victoria es prematura. Sí, sí, nadie tiene la licenciatura, la jefatura, pa' cortarme las alas y dejarme sin envergadura. Es indiscutiblemente se llama angostura, pero nada es comparable a mis palabras duras. Ariana Cuello, manteniendo la compostura. Ya sabes, pura literatura. Especial dedicación a todos aquellos que prefieren morir de pie antes que vivir de rodillas. Ya sabes, no hay censura.
No hay censura, no hay censura. No hay censura, no hay censura.
¿Cómo, cómo?
No hay censura, no hay censura. No hay censura, no hay censura. No hay censura, no hay censura. No hay censura, no hay censura.
¿Cómo, cómo?
No hay censura, no hay censura.
No hay censura.
Yeah, 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 yeah,
yeah.
Trabajamos rap aquí, hacemos rap, hacemos DJs, hacemos música.
Watch out.
Yo soy John Price y esta es nuestra gente, nuestra cultura, nuestras raíces, you know?
Colombia.
La música es un arma tan fuerte que nadie la puede derribar, ningún gobierno autoritario, ninguna fuerza militar la puede derribar, porque la música está en el alma, la música está implícita en el cuerpo.
Was wir gerade hörten, ist ein Vorgeschmack auf den Film Frecuencia Colombiana über die kolumbianische Hip-Hop-Szene in Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Quibdó, Buenaventura und Cali. Im Rahmen des Theater- und Filmfestivals Libertad y Desorden, Freiheit und Unordnung, im Hebel am Ufer in Berlin, führte Co-Regisseur Walter Hernandez seinen Film vor und stellte sich anschließend für ein Gespräch zur Verfügung. Zunächst berichtete er über den allgemeinen Trend im kolumbianischen Hip-Hop.
Der kolumbianische Hip-Hop hat sich stark ausgebreitet. Es gibt eine neue Generation, die sich die verschiedenen Elemente angeeignet hat. Rap, DJs, Graffiti, Breakdance. Es wurde eine gesellschaftliche Anerkennung erreicht. Die Möglichkeiten, gehört zu werden, eingeladen zu werden und Events auf die Beine zu stellen, haben sich vervielfacht. Wir haben von Anfang an versucht, uns sichtbar zu machen, zu zeigen, was wir tun. Was zwischen uns passiert, kann man mit den Worten gegenseitige Anerkennung und auch gegenseitige Hilfe zwischen den einzelnen Genres beschreiben. Das gilt auch für Metal- oder Rockgruppen wie Aterciopelados. Die Rolle der Frau zeigt sich in einer neuen Generation von Künstlerinnen, die sich schon in den 90ern ausprobiert haben und vielleicht auch Sachen nachgemacht haben. Aber heute fordern sie immer mehr ihren eigenen Platz ein.
Der Film wird seinem Namen kolumbianische Frequenz gerecht. Wie bei einer Frequenzsuche im Radio werden alle Sender des Hip-Hops vorgestellt. Auch die sozialpolitische Wirkung des Genres wird deutlich. Für Walter Hernandez entspricht der kolumbianische Hip-Hop nicht der klassischen Mainstream-Bewegung. Vielmehr ist für ihn der Hip-Hop ein Synonym für Vielfalt. Der Regisseur begründet, warum der Hip-Hop Möglichkeiten eröffnet, sich als politisch bewussten Menschen zu begreifen.
Wenn die Leute sich den Hip-Hop aneignen, in ihn hineingehen, merken sie, dass sie sich als Mensch konstruieren. Wenn ein Rapper sich entscheidet, Rapper zu sein, stößt er auf die Welt der Möglichkeiten, sich auszudrücken, auf Wörter, auf Poesie. Er begreift, davon abhängig zu sein, was um ihn herum geschieht, was er sieht. Man beginnt dem Umfeld eine andere Bedeutung zu geben. Man kritisiert es, stellt es in Frage. Das, was man sieht, wird durch das Bewusstsein aufgenommen und man fühlt es.
Der kolumbianische Hip-Hop ist nicht aus dem Nichts entstanden. Natürlich halfen Vorbilder aus den USA, wo der Hip-Hop entstanden ist. Aber es hat sich mittlerweile ein ganz eigener Stil entwickelt, der sich auch den Traditionen der eigenen Musik bedient und sich mit weiteren Genres vermischt. Eine besondere Rolle spielt das afroamerikanische Erbe und im Besonderen die Cumbia und die Piqueria, wie uns der Regisseur erklärt.
Zunächst imitierten die Hip-Hopper und Hip-Hopperinnen, was man aus anderen Ländern kannte. Aber die Leute sind immer mehr dazu bereit, unsere eigene Musik zu erforschen. Auch die Traditionen blühen wieder auf.
Calles frías como si fuera pesadilla, vivir a la expectativa y no hallar la salida. Cómo reír si mi madre llora por un beso en la mañana. No hay consuelo por el sueño desvelado largas horas.
El hip hop es hijo de
todo. Der Hip Hop ist auf allgemeiner globaler Ebene das Kind der Afrokultur. Im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Afrika und den USA müssen wir dringend über die Verbindung mit der Vorgängermusik reden, also dem Hip, dem Funk, Soul, R&B, Blues, Gospels und den Worksongs. Und da schlagen wir die Brücke zu der Cumbia, weil sich dort die afroamerikanischen und indigenen Kulturen mit der westlichen Kultur treffen. Auf musikalischer Ebene ist die Cumbia auch mit dem Hip-Hop verbunden. Man kann beide perfekt mischen. Die grundlegenden Rhythmen, die aus dem Beat bekannt sind, kommen aus dem Funk und wurden danach weltweit mit dem Hip-Hop identifiziert. Das andere ist die immense Entwicklung des Gesprochenen. Diese Improvisationskultur rührt von den Versammlungen her. Die Traditionen all dieser Musik sind die gesungenen Tänze. Man isoliert niemals den Ausdruck der Stimme vom Körperausdruck. Beispiele dafür sehen wir in der Piqueria, die die Tradition der Improvisation zusammen mit dem Vallenato darstellt. Man kann sie ständig auf Events sehen. Und die Piqueria-Wettbewerbe haben eine große Bedeutung. Sie sind das Äquivalent des Freestyles im Hip-Hop.
Weitere Informationen über den Film gibt es auf der Homepage der Stiftung Intermundus, die diesen Film ermöglicht hat und unter anderem von den beiden Regisseuren Vanessa Gocz und Walter Hernandez gegründet wurde, um die Welt durch kulturelle Kommunikation ein bisschen näher aneinander rücken zu lassen. www.intermundus.org
Aber wir können nicht mehr leben im Reservat. Dort können wir nur sterben. Wir müssen zurück zu unserem Land. Zu unserem Tekoa. Sonst werden wir uns alle aufhängen.
Weitere Selbstmorde in der Nähe des Indianerreservats Grande Dorados gemeldet. Heute Morgen wurden erneut zwei eingeborene Jugendliche tot.
Sind schon weg, die Prozente.
Ein 17-jähriges und ein erst 14-jähriges Mädchen.
Oh,
die sich offensichtlich
Steve,
in einem
mach das bloß leiser.
An Bäumen erhängt haben.
Der Spielfilm Birdwatchers im Land der roten Menschen ist am 16. Juli in Deutschland angelaufen. Er begleitet eine Gruppe von Guarani-Kaiowa-Indigenen auf der Suche nach ihrem ursprünglichen Land. Die Guarani Kaiowa leben im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Im Zuge der Entwicklung der extensiven Landwirtschaft schwand ihr Lebensraum in großem Maße durch Abholzung und Rodung des Regenwaldes. Doch viele sind in den ihnen zugewiesenen Reservaten unglücklich, da sie sich dem Land ihrer Ahnen verbunden fühlen. Manche entscheiden sich daher, ihre oft slumähnlichen Reservate zu verlassen und ihr ehemaliges Land zu besetzen, das inzwischen Großgrundbesitzern gehört.
Da kannst du halten. Wir wollen hierher.
Was, hier?
Ja, hier. Es war mal unser Tekoa. Und wo hier sind, sie begraben unsere Ahnen. Ja, ja, und darum bleiben wir hier.
Aber dann werden wir alle verhungern hier.
Der Landkonflikt zwischen brasilianischen Indigenen und Großgrundbesitzern ist das zentrale Thema von Birdwatchers. Beide Seiten verstehen das Land als ihr jeweiliges Erbe. Doch die Vorstellungen über die Bedeutung unterscheiden sich erheblich. Die Großgrundbesitzer sehen das Land als Nutzfläche. Für die Indigenen hingegen hat es auch einen historisch-spirituellen Wert. Birdwatchers erzählt aber auch von den Konflikten innerhalb der Indigenengruppe und von unterschiedlichen Beziehungen zwischen Indigenen und Nicht-Indigenen. Der Regisseur Marco Beckis hielt es nicht für notwendig, den Rassismus innerhalb der brasilianischen Gesellschaft zu betonen. In dem Film gäbe es daher keine Guten und Bösen.
Para mí es obvio que, que todo el mundo sabe que el racismo existe, que el prejuicio existe.
Für mich ist es offensichtlich, dass alle wissen, dass Rassismus und Vorurteile existieren. Ich fand es interessanter, einen Dialog zwischen zwei Kulturen darzustellen, der so nicht möglich ist. Wenn der Fazendero ein Draufgänger gewesen wäre, der auf die Indigenen schießt, okay, dann wäre es ein Western. So zeige ich die Unfähigkeit zum Dialog. Das schien mir viel interessanter, weil es weitergeht, als nur zu sagen, der eine ist schlecht und der andere ist gut.
Del estereotipo, que mostrar simplemente que uno es malo y el otro es bueno.
Der italienisch-argentinische Regisseur Marco Beckis hat mit Birdwatchers ein eindrucksvolles Abbild der problematischen Lebenswelt gezeichnet, in der sich die Indigenen heutzutage befinden. Zerrissen zwischen Tradition und Moderne versuchen sie ihren Platz im Hier und Jetzt zu finden. Dabei räumt der Film auch mit romantischen Indianer-Klischees auf. Sie fahren mit dem LKW zum Jagen, im Gemeinschaftshaus wird Techno gehört und die Jagdkünste der jüngeren Guarani Kaiowa lassen Nachhilfebedarf vermuten.
Guck mal, ein Affe, da. Erst richtig zielen. Und schon ist er abgehauen.
Auffällig ist immer wieder die Musik, die im Film verwendet wird. Sie stammt vom jesuitischen Missionar Domenico Cipolli, der seine Musik im 17. Jahrhundert komponierte. Seine Stücke ließ er von Indigenen gesanglich und instrumental interpretieren. Mit der Verwendung dieser Musik spannt Beckis einen Bogen zwischen Geschichte und Gegenwart.
Ese tipo de música celestial, coral.
Diese sphärische Chormusik gefällt mir sehr gut. Im Film wird sie als Kontrast in gewalttätigen Szenen verwendet. Ich benutze diese Musik nicht, wie das oft im Kino gemacht wird, um eine schöne Einstellung zu untermalen. Die Musik taucht immer in heftigen Szenen auf, zum Beispiel wenn das Flugzeug mit Pestiziden über die Indigenen fliegt.
¿Cuál era la intención de esa música en las misiones? Unir a los guaraní y convertirlos.
Worum ging es bei dieser Musik in den Missionen? Es ging darum, die Guarani zu vereinen und sie zu konvertieren, sie in unsere Gesellschaft einzugliedern. Die Musik verwende ich also auch als Gegenpol, um anzudeuten, dass dieser Integrationsversuch gescheitert ist. Er war nicht machbar. Heute sollte man akzeptieren, dass die Indigenen nicht integriert sind, anstatt weiter mit der Integration zu experimentieren. Seit 400 Jahren wird das versucht und niemand hat das erreicht.
La integración, porque hace 400 años que se intenta y nadie lo ha logrado.
Der Film lief zuvor in Cannes. In den brasilianischen Kinos hat er wohl keinen großen Anklang gefunden. Der Regisseur Beckis begründet das mit der Thematik. Brasilianer wollten ungern leidende Indigene sehen, da sie sich in gewisser Weise verantwortlich fühlen würden. Dafür war die Filmverführung in der Kreisstadt Dourados ein großes Ereignis. 500 Indigene schauten sich den Film in einem Einkaufszentrum gemeinsam mit dem Regisseur an.
Wir haben den Film zusammen gesehen und es war das erste Mal, dass sie in ein Shoppingcenter gegangen sind. Denn das wird nicht gern gesehen, Indios in einem Shoppingcenter. Ich habe den Frauen und Familien gesagt, dass sie nicht die Kinder mitbringen sollen, weil es ein harter Film ist. Schließlich geht es auch um Selbstmorde. Aber sie sind alle gekommen, denn für sie war es ein wichtiges Ereignis, das alle zusammen erleben wollten. Sie haben ganz viel gelacht über ihre Freunde, die auf der Leinwand erschienen sind. Und es war das erste Mal, dass sie einen Film auf Guarani gesehen haben, in ihrer Sprache. Als ich sie aus dem Kino kommen sah, hatte ich den Eindruck, dass sie sehr stolz darauf sind, diese Erfahrung gemacht zu haben. Sie waren sehr stolz auf den Film. Später haben sie mir erzählt, dass es tausende von Raubkopien gibt, die in den indigenen Gemeinden rumgereicht werden.
Aufgrund der eigenen Biografie ist es Beckys wichtig, sich mit politischen und sozialen Themen zu beschäftigen. Als linker Aktivist wurde er während der argentinischen Militärdiktatur 1976 in Haft genommen und gefoltert. Nach seiner Entlassung emigrierte er nach Italien. In einigen seiner vorangegangenen Filme verarbeitet er eigene Erfahrungen mit der Diktatur, wie in Junta von 1999. Auch mit Birdwatchers versucht der Filmemacher, den Marginalisierten eine Stimme zu geben. Im Abspann erscheint sogar ein Aufruf zur finanziellen Unterstützung der Guarani Kiowa. Zu seiner Kooperation mit Survival International sagt Beckys:
La idea del fondo, que se llama Fondo Guarani Survival, es de ayudar las comunidades.
Die Idee des Guarani Survival Fonds ist, denjenigen Gemeinden zu helfen, die sich entscheiden, die geschützten Gebiete zu verlassen, die man sich als Slums vorstellen muss. Es geht nur um Projekte, die versuchen, ihr Land zurückzubekommen. Wenn sich eine große Familie von einem Ort zum anderen bewegt, müssen hohe Kosten für Ernährung aufgebracht werden, denn es kann Monate dauern, bis sie so weit sind, das Land zu betreten, das ihnen gehört. Und in dieser Zeit müssen sie was essen. Sie bekommen in diesem Fall ja nichts von der Regierung. Sie müssen mit logistischen Schwierigkeiten fertig werden, Plastik kaufen, Holz, um die Hütten zu bauen und so weiter. Meine Idee war es also, gemeinsam mit Survival für diese Fälle einen Fonds zu gründen, der sie finanziell in diesen Situationen unterstützt. Nicht eine generelle Hilfe für die Guarani, sondern eine spezifische Hilfe, wenn sie beschließen, das Land zu besetzen.
No para una generica ayuda a los Guarani, pero para una específica ayuda a ocupar la tierra, cuando ellos lo deciden.
Diese Erde hier hat mein Vater kultiviert. Damals, vor 60 Jahren schon. Das ist 3 Generationen her. Ich bearbeite diese Erde, Scholle für Scholle. Aber dafür ist sie am Ende auch fruchtbar geworden. Nahrung baue ich an da. Und zwar Nahrung für uns alle. Wir sind hier auf dem Land unserer Ahnen. Das Land gehört uns. Wir haben keinen Wald mehr, nichts mehr, nichts. Nichts mehr, wovon wir leben können, aber wir sind jetzt hier und gehen nicht mehr weg.
Esa película va a seguir alimentando.
Dieser Film wird dem Kampf der Guarani helfen. Kein Film verändert die Geschichte, aber es ist ein Instrument des Kampfes, wie eine Waffe.
Es un elemento más de la lucha, ¿no? Es un arma, ¿no? Más de la lucha.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.